Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge von Layer 89. Ja, liebe Barbara, hallo, noch ein KI-Podcast.
Endlich, noch einer. Uns hat einfach so einer gefehlt, glauben aber wir.
Sowas von. Wir sind quasi auch auf den Knien angefleht worden von der Welt, noch einen KI-Podcast zu gründen. Und irgendwann haben wir gesagt, so ja, also.
Jetzt ist es soweit.
Wir lassen uns erweichen. Jetzt ist es soweit. Ja, Barbara, magst du dich unseren Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen kurz vorstellen? Wer bist du und was willst du hier?
Ja, also das ist eine philosophische Frage. Okay, nicht ablenken lassen, liebes Hirn. Barbara, wer mir irgendwo folgt und mitbekommen haben, ich habe einen professionellen Spitznamen, der da lautet AI Babsi. Das fasst dann auch meine Jobbeschreibung der letzten 20 Jahre zusammen, wobei ich gerne ergänzen würde, dass es ursprünglich mal eine Data Tech Babsi war, aus sehr internen Kreisen, die dann letztes Jahr final zur AI Babsi geworden ist. Aber ich mache genau das. Daten- und AI-Stars seit 20 Jahren im professionellen Umfeld über alle Varianten, die wir der Modellierung so kennen, Händchen halten bei vielen Projekten und ja, dafür bespaße ich euch hier zusammen mit Jochen ein bisschen Blick. Ja, bei mir sind die Praxis hinter die Kulissen, Einordnungen mit Humor, aber ziemlich unaufgeregt.
Bevor ich das Geheimnis um meine Identität lüfte, habe ich noch ein, zwei Sachen, die ich über dich weiß und wo ich noch mal kurz nachfrage.
Bevor wir zu dir kommen.
Das eine ist, ich weiß, dass du auch tatsächlich KI unterrichtest. Als
Lehrauftrags in Data Science seit 9 Jahren, ja.
Eine als Dozentin und das andere ist, du kommst irgendwie aus der Börsenwelt. Das ist richtig?
Aus dem, was jetzt alle dank DeepSeek wissen, was ein Quant ist. Da fing meine Berufskarriere mal an, richtig. Also vor vielen, vielen Jahren war ich, heute bin ich es nicht mehr wirklich, ich bin nicht mehr hart der Teil der Quantitative Finance Welt, aber da komme ich ursprünglich her, richtig.
Wollen wir jetzt erklären, was ein Quantfonds ist oder
wann? Nee, das unterstellen wir jetzt mal, nachdem DeepSeek so ein Hype war, das unterstellen wir. Und ansonsten erklären wir es euch in einer der nächsten Folgen, indem ihr brav unten drunter kommentiert und was ihr schon immer über uns wissen wolltet in unserem Intro für unseren neuen Podcast. Aber Jochen, wir wissen ja noch gar nicht, wer du bist, also ich schon, aber der Rest? Wer weiß, vielleicht kennt dich ja jemand nicht.
Jetzt hast du gespoilert, du hast meinen Vornamen gesagt. Gut, aber ich glaube, der steht wahrscheinlich eh im Bildschirm. Irgendjemand hätte mich auch für Wonka halten können. Oh Gott, müssen wir jetzt eigentlich Lizenzrechte zahlen, weil ich, nein.
Aber wir sind hier schon wieder abgelenkt. Zurück zum Fokus, zurück zum Thema.
Zurück zum Fokus. Ich bin Jochen G. Fuchs, auch bekannt als der E-Fuchs in der E-Commerce-Szene. Ich bin Redakteur, genauer gesagt Ressortleiter für KI und Tech bei W&V, dem Marketing. Das heißt, ich schreibe in meinem Alltag über KI. Sprich, ich habe mir irgendwann gedacht, wenn du darüber schreibst, solltest du auch mehr darüber wissen. Und je mehr ich darüber schreibe, desto stärker merke ich, wie wenig ich doch darüber weiß. Und habe mir dafür dann professionelle Unterstützung geholt mit unserer lieben AI Babsi. So viel zu mir und auch bei mir gilt, wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt es in die Kommentare, dann verrate ich auch mehr über mich. Ja, ansonsten kommen wir doch zum Thema, oder?
Guter Plan. Ich meine, ihr merkt schon, wir haben Eichhörnchengehirne. Wir können manchmal schnell abgelenkt werden. Also wir grooven uns hier ein und wir werden aber auch sehr strukturiert, denn heute kommen wir können diese Podcast-Folge nennen. Wir nennen ständig das Gleiche, meinen was anderes, weil KI Foundational Model Baufirmen wahnsinnig kreativ im Benamen ihrer Modelle sind.
Ja, genau. Das ist genial. Also jetzt gerade ist Perplexity Deep Research rausgekommen, ein KI-Recherche-Feature der KI-Antwortmaschine Perplexity. Ich nenne sie jetzt mal so, wie sie sich selbst in ihrem Marketing-Sprech nennen. Und soll ich was sagen, Barbara, mir kommt das so vor, als hätte ich diesen Begriff Deep Research im gleichen Kontext schon mal gehört. Kann das sein?
Du kannst dir jetzt aussuchen, ob du ihn bei Google gehört hast. Da hatten wir ihn als allererstes vor einigen Wochen oder vor rund 10 Tagen auch bei OpenAI. Die heißen alle Deep Research.
Und ich glaube, die Fleißbiene für Kreativität kriegt unser Freund
was auch immer.
Elon Musk. Dessen Team hat nämlich die Recherche-Funktionalität, pass auf, ich sag die eine Hälfte und du die andere, Deep
Search.
Genial, ja.
Ja, also Gronkh 3 ist rausgekommen, hat auch Search-Funktionalität, hat auch Reasoning-Funktionalität und man nennt es dann da Deep Search. Läuft bei uns, also Also keine Ahnung, ob die jetzt keine LLMs haben oder ob deren LLMs keine Kreativität haben. Man weiß es nicht so genau. Egal.
Vermutlich, wenn der Produktmanager, der dafür verantwortlich ist, das eingibt, kommt wahrscheinlich als Antwort immer zurück: Tut mir leid, diese Anfrage verstößt gegen die Content-Richtlinien von OpenAI und ich kann dir darauf nicht antworten.
Wir wissen das nicht so genau, aber wie gesagt, alle haben nachdem DeepSeek, und jetzt muss man quasi einmal vorgreifen, DeepSeek Air 1 rausgekommen ist, was eine sehr neue Generation an Reasoning-Modellen angestoßen hat. Übrigens, Deep Research von Google war vor dem DeepSeek R1-Hype, das waren deswegen die ersten, aufgebaut auf der Funktionalität vom Notebook LM, was wir davor schon kannten, haben wir diese Beta-Version und jetzt, war auch immer das jetzt für ein Release ist, schon ein bisschen länger. Also Google waren die ersten und jetzt ist der ganze Rest obendrauf gesprungen. Alles mit seinen Vor- und Nachteilen, aber das ist jetzt quasi the new shit in town.
Genau. Für alle, die Notebook LM nicht können, das ist dieses Kennen, das ist dieses geniale Feature, wo du irgendwas reinschmeißt und hinterher kommen zwei KI-Menschen heraus, die sich locker flockig in einem Podcast, also so wie wir quasi, nur nicht so schön,
und nicht so echt,
unterhalten über das Thema. Genau.
Genau.
Ja, aber sind die alle in dem gleichen Kontext unterwegs? Also ist das alles, ich fasse es jetzt mal mit dem Stichwort Search meets LLM zusammen?
Ja. Sie sind alle sogar noch eine Variante weiter. Es ist in dem Fall nicht nur Search meets LLM, sondern Search meets LLM und Reasoning-Funktionalität oder Thinking-Funktionalität. Übrigens, beide Begriffe werden relativ gleich verwendet, je nachdem, mit wem man redet. Also alle haben irgendwie jetzt, wir durchsuchen irgendwie das Internet nach weiteren Quellen, also die Search-Funktionalität. Alle basieren in ihrer Grundkonstruktion auf einem LLM. Und alle ballern dann nochmal obendrauf eine Reasoning-Thinking-Funktionalität, um diese Recherchen bzw. den Prozess besser zu machen, klarer zu machen, zu vertiefen. Alle basieren auf einer, gleich ist natürlich schwierig zu sagen, weil wir haben jetzt ja keine Specs oder keine Tech-Doku, wo ich durchgehen kann und sagen, die sind alle gleich gebaut. Aber natürlich sind sie alle irgendwie ähnlich gebaut und sie haben alle ähnliche und gleiche Bestandteile. Alle Modelle sind unterschiedlich trainiert, alle Modelle greifen auf unterschiedliche Varianten auf Search natürlich zu und so weiter, aber in ihrer Grund, nennen wir es mal Architektur, sind die Dinge alle relativ ähnlich gebaut und es den gleichen Bestandteilen.
Okay, das macht es jetzt für mich natürlich nicht leichter, wenn ich mich entscheiden soll, welche von diesen Biestern ich benutzen soll. Hast du persönlich aus der Erfahrung einen Favoriten? Also die GROK 3-Kram, den ist ja gerade... Können wir noch gar nicht testen, nicht viel dazu erzählen.
Genau.
Ich habe Perplexity Deep Research getestet und auf LinkedIn und auch bei W&V einen Artikel drüber geschrieben, bisschen gepromptet, kleine Promptanleitung geschrieben. Die anderen, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich noch gar nicht ausprobiert.
Ich habe sowohl angefangen, gleich im Beta-Release, quasi wahrscheinlich sogar noch vor dem Beta-Release, Google's Deep Research zu nutzen und war ganz ordentlich beeindruckt, was es da so quasi machen kann. Wer weiß, ich bin ja nicht unbedingt der größte Freund von einer, wir fügen lustige Algorithmen zusammen, also Search meets LLM sind zwei sehr unterschiedliche Architekturen, die ja auch dementsprechend heikel sein können. Das haben sie da aber definitiv schon mal eleganter gelöst. Ich hatte den O1 sowohl in der normalen als in der Pro als Reasoning-Modell im Einsatz und habe jetzt auch mit dem schon rumgespielt. Ehrlicherweise, die verhalten sich auch als DeepSeek Air 1 als Reasoning-Modell, alle brav durch, ich nenne sie mal liebevoll getestet, denn evaluieren, was ja eigentlich meine Jobbeschreibung wäre, also saubere Evaluationssachen, sind da gerade aktuell noch nicht möglich. Aus zig haben wir noch keine sauberen Frameworks dafür. Und die härteste Herausforderung bei diesen Kombinationen dieser Modelle ist, dass man wirklich auch gute Fragen stellen muss, also knifflige Fragen stellen muss, um irgendwie eine Benchmark oder sonst was oder irgendeinen Evaluationsprozess laufen zu lassen. Also ja, alle getestet, aber mehr in diesem, okay, ich teste mal ein bisschen random durch die Gegend mit, ja, auch den gleichen Fragen in allen Modellen, aber irgendwie kommt immer relativ das Ähnliche raus. Alles hat so seine Vor- und Nachteile, aber alle irgendwie relativ, ja, Kupfigsprungen, würde man sagen.
Ich muss gerade lachen, weil ich im Hintergrund ein Geräusch höre. Ich weiß nicht, ob du das auch hörst, Barbara. Ich habe an alles gedacht, so Frau und Kinder vorgewarnt. Ich nehme den Podcast raus. Ich habe meine Tür zum Homeoffice abgeschlossen. Weißt du, an wen ich nicht gedacht habe?
Und Katze, Maus?
Oh, die Maus. Nein, meine Katze, die schläft normalerweise hinter mir auf einem Platz. Und die versucht jetzt gerade verzweifelt ranzukommen. Und die macht ihre Türen immer selber auf. Die springt hoch, macht die Türklinke zu, macht das Mistvieh die natürlich nicht, macht sie auf und jetzt gerade hüpft sie draußen wie so eine wild gewordene LLM und versucht immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen und hinzukommen. Ich glaube, sie hat es jetzt aufgegeben. Wir kommen also ohne Störungen weiter.
Sehr gut. Also für euch, ihr merkt schon, das ist ein Live-Podcast. Wir grooven uns hier noch ein, Folge 1. Also verzeiht uns vielleicht noch ein paar das ein oder andere Ruffe, aber auf der anderen Seite, vielleicht macht es ja auch ein bisschen charmanter.
That's life, genau. Wer Katzen nicht ab kann, ich meine, Cat-Content ist doch sowieso der heiße Scheiß, oder? Und eine Katze, die man nicht sieht, macht doch total, irgendwann muss ich die Katze mal in den Podcast so zeigen.
Okay. Das ist die ganz neue Form der Halluzination. Zurück zum Thema, raus aus dem Eichhörnchen-Modus.
Genau. Okay, also richtig abgrenzen, also bei Deep Research habe ich jetzt gesehen, das Ding spuckt so zwischen 5 und 8 Seiten raus, also 10, 12.000 Zeichen mit Leerzeichen, habe ich meistens rausgekriegt. Mir scheint, mehr macht er nicht, keine Ahnung, ob das dann heißt, dass das Kontextfenster nicht mehr zulässt oder woran es liegt, weiß ich nicht, aber das war das, was ich jetzt.
Grundsätzlich ist das Kontextfenster bei OpenA1 bei OpenAI im O1 und im Pro ein bisschen größer, grundsätzlich ist es auch bei Google. Nochmal, das ist aber alles, ich musste aber so ein bisschen lachen, also in dem Fall heißt größer nicht unbedingt besser und erst recht nicht, ob Achtung, jetzt wird es noch besser, ob das Tool mit der vorhandenen Größe des Kontext-Windows überhaupt umgehen kann. Es kommt doch auf die Technik drauf. Mann, ey, Aussagen im Podcast.
So, dankeschön, jetzt können wir ein Altersfreigabe-Siegel an dieses Podcast machen, hervorragend. Die Zen-Podcast. Ja. Gut, dann lass uns doch mal ein bisschen einen Blick unter die Motorhaube werfen. Das, was die technische Basis von diesen ganzen Deep Research-Modi ist, ist ja das Reasoning oder auch Thinking-Modell. Was ist eigentlich jetzt das Reasoning-Modell genau und was ist der Unterschied zu einem klassischen LLM?
Okay, also wenn wir irgendwie die klassischen LLMs haben, die kennt ihr jetzt alle. Das waren so, die meisten sind ja von euch so November 2022 mit ChatGPT in die LLM-Welt eingeschlagen. Das heißt, du hast so einen Prompt, da gibst du was rein und dann generiert dieses LLM was für dich. Meistens Text, kann aber auch ein paar Bilder, die anderen können ein paar Videos generieren. Das ist grundsätzlich, warum wir das Ganze GenAI nennen. Und die klassischen LLMs, die heute auch super performant und dicht gepackt und cool geworden sind. Das heißt, da baust du relativ an dem Prompt rum, bis du da was Schickes rauskommen hast. Aber du hast jetzt nicht irgendwie diese künstliche Ebene drin, die die Reasoning- oder Thinking-Modelle haben, die klassischerweise aus dem Reinforcement-Learning kommt. Das ist eine andere Art, wie wir im Maschinen, also quasi Reinforcement-Learning gehört in die Kategorie des Machine-Learnings. LLMs sind aufgebaut auf einer Deep-Learning-Kategorie. Da unterscheiden wir so als technische als Überbegriffe zu verankern, welche Algorithmen wir damit meinen. Und das Reinforcement Learning gehört, wie gesagt, in die Kategorie des Machine Learnings. Und die Reasoning-Modelle verbinden jetzt der aktuelle Status quo zwei Dinge. Das, was ihr eventuell aus dem Large Language Modell klassisch Prompting kennt als Chain of Thought oder eventuell Tree of Thought Prompt. Darauf sind die witzigerweise übrigens entwickelt worden, weil wir die alle so gepromptet haben. Und dann haben sich die Modellbauer gedacht, oh, das könnten wir doch eigentlich auch in einem Model Ensemble zusammenbauen. Das ist ja eine coole Technik, könnte das Ganze besser machen. Die aktuelle Generation hat da noch eine Layer Reinforcement Learning reingeknallt oder eine sehr viel elegantere Reinforcement Learning Layer reingeknallt. Und so sind diese Reasoning-Modelle entstanden. Grundsätzlich könnt ihr euch das vorstellen, deswegen finde ich fast Thinking-Modelle so ein bisschen den besseren Begriff, um es nachzuvollziehen. Ihr gebt dem Ding eine Aufgabe, gebt mir XY, also ihr promptet auch quasi das LLM, dem gibst du viele Anweisungen und Kontext und was du gerne alles hättest, aber gar nicht so aufs Resultat bezogen. Während du quasi beim Reasoning- oder Thinking-Modell dem sagst, ich hätte gerne diesen Output, von mir ist irgendein Report. Und dann organisiert sich das quasi selber, weil es eben halt die Steps dann quasi durchgeht, selber Schritte, die basierend auf den Schritten sich wieder rückbezieht, bis du dann irgendwann ein Ergebnis in Händen hast. Und deswegen ist Thinking-Modell, wie gesagt, es baut seine Schritte auf, es durchdenkt das Ganze und dann hast du irgendwann den Output. Und das ist im Prinzip ein Reasoning-Modell. Wenn es dann noch im Internet suchen kann, dann ist es Deep Research.
Mir ist was eingefallen. Ich stoße immer mal wieder, gerade so im Kontext der Enterprise-Lösungen, auf die sogenannte Reasoning Engine, ein Marketingbegriff, der meistens für Bilderumgebungen verwendet wird, mit denen du KI-Agenten erstellen kannst. Also ein Beispiel ist, Salesforce hat eine Plattform, die heißt Agentforce. Und da erzählen die einem dann immer, wenn es um Agentforce geht, dass da zwischendrin eben ihre Reasoning Engine Atlas sitzt, Und man trifft das dann auch bei, was weiß ich, bei HubSpot beispielsweise, da heißt das Beast dann Breeze. Ist das ein in die Plattform angepasstes Reasoning-Modell, das so als Entscheidungsinstanz zwischendrin sitzt, vermutlich?
Ja, also Achtung, immer wieder bei solchen Sachen, ihr müsst euch immer wieder vorstellen, wir haben ganz viele Marketingbegriffe, die klingen dann wahnsinnig schick. Wir haben meistens keine Deep Dive Doku oder irgendetwas. Das heißt, viel von dem, was ich auch sage, ist nicht, dass ich es nicht erklären könnte, aber ich weiß es einfach nicht. Und zwar nicht, weil ich so doof bin, sondern weil es mir keiner sagt und ich es nicht nachschlagen kann. Nur um es mal vorwegzunehmen. Ja, genau das. Also das sind halt zusätzliche Reasoning. Wie gesagt, die Idee des also grundsätzlich, fangen wir mal kurz vorne an. Large Language Modelle sind cool beim Generieren, aber die können nicht so wirklich, also denken die ja nicht richtig, sondern die sind halt nicht so sonderlich stark in logischer hintereinander Reihenfolge. Also wenn du logische Probleme hast, die mehrere Steps erfordern, dann musst du die ja irgendwie sortieren. Also wenn du die Zutaten für deinen Schokokuchen einfach ohne irgendwas mit denen zu tun in den Backofen reinknallst, kommt da kein Schokokuchen raus, sondern die Feuerwehr vorbei, weil du dein Haus abfackelst. Muss also die Eier schon aufschlagen und sonst irgendwas in den echten Kuchen backen und der landet dann im Backofen. Was für euch jetzt so trivial klingt, der ist doch logisch. Ja, das ist für die LLMs nicht ganz so unbedingt. Und deswegen ist Reasoning und Thinking häufig der Versuch, logische Abschlussfolgen irgendwo hintereinander zu organisieren. Da haben wir diverseste Techniken und deswegen weiß ich immer nicht genau, was die tun, weil das kann sogenannt rule-based sein, also regelbasiert, Tourschritt 1, 2, 3, 4, 5. Das kann advanced sein durch LLMs, die untereinander quasi auf ihrem davor generierten Output einen neuen Input generieren, um den nächsten Schritt zu erzeugen. Das kann eine heitere Mischung daraus sein. Da gibt es so ziemlich alles und dann hat das alles den gleichen Namen, zurück zu Deep Research hoch 3. Und keiner weiß so genau, was jetzt wirklich innen drin hinter dem Marketingbegriff versteckt. Wie gesagt, nicht, weil wir zu doof sind, sondern weil wir, wie gesagt, wir können es halt selten nachschlagen. Also deswegen so entsteht dieses Chaos.
Ich habe es erklärt bekommen, ich habe es auch irgendwo erklärt. Ich kriege die Erklärung jetzt aber nicht so zusammen, dass ich der Sache gerecht werde. Deswegen lasse ich es bleiben. Ich erkläre es bloß sinngemäß. Es scheint eine Reihe von hintereinander geschalteten, modifizierten LLM-Modellen zu sein, die dann in so einer Abfolge sich gegenseitig überprüfen.
Das ist dann wieder eine Multi-Agent-Workflow. Das ist wieder was anderes.
Okay, dann enden wir mal an der Stelle, bevor ich dann auch den Kollegen bei Salesforce Unrecht tue. Wir werden noch eine
Folge. Wenn es euch interessiert, können wir da ja eine Special-Folge dazu machen und uns das mal im Detail angucken. Zurück zu den aktuellen lustigen Reasoning-Modelle der anderen.
Genau, Reasoning-Modelle, Unterschied zu klassischen LLMs. Da waren wir stehen geblieben. Was bei mir aufgetaucht ist und ich auch schon geschrieben habe, weil es andere auch schon so einsortiert haben, ist, und du es jetzt auch gerade erwähnt hast, eine KI-Agentenarchitektur ist jetzt aber eigentlich nicht das, was hier gerade passiert. Also Deep Research und Co., die basieren nicht auf einer KI-Agentenarchitektur.
Also zumindest nicht, dass wir es wissen. Das ist eine Kombination aus einem erweiterten Token-Funktion und Context-Window-Funktion zusammen mit Reinforcement Learning. Das ist nach unserem aktuellen Wissensstand sind da keine Agents im Spiel. Das wäre auch ungewöhnlich, weil das einfach nochmal viel a, figgeliger ist, b, Compute noch chaotischer vom Compute her als sonst irgendwas. Also deswegen, das würde rein vom Bauen her wenig Sinn machen. Das sind wirklich weiterentwickelnde Techniken in der Architektur quasi oder im Ensemble von einem LLM. Definitiv, was wir wissen, ist, dass quasi die Token Funktion angepasst wurde, die Tokenverwendung angepasst worden ist, dass das weitergegeben wird und wie gesagt, das Reasoning A auf diesem Idee eines Chain of Thought Promptings aufbaut, zusammen eben wie gesagt mit dem Reinforcement Learning. Das Reinforcement Learning könnt ihr euch vorstellen wie eine Belohnungsfunktion, wenn ihr die ominöse Katze, die wir jetzt ja heute schon hatten, trainieren und der sagen, hey, das ist hier, wenn du das Pfötchen hebst, gibt's ein Gutzi, hier ist dein Leckerli, das ist im Prinzip Reinforcement Learning, das heißt, wir enforcen quasi the good. Es gibt auch Techniken, da kann man auch the bad, aber das ist, wie gesagt, wird alles immer ein bisschen komplexer, als man sich das so denkt, aber das ist Reinforcement Learning, das heißt, hier ist das Leckerli, hat du gut gemacht und dann beißt es ab und machen wir jetzt mehr.
Okay, was ich weiß ist, dass das dass ein mehrstufiger Analyseprozess ist, also ich gehe jetzt mal zu Perplexity, über die ich gerade geschrieben und die ich gerade getestet habe, zurück in dem Deep Research. Wie stelle ich mir das dann vor? Also wir vermuten alle, es steckt DeepSeek R1 als Basis hinten dran. Also wissen wir es nicht, soweit ich weiß.
Wissen tun wir es nicht.
Es gibt noch kein Paper dazu und kein Background. Es gibt einen Blogpost und eine Ankündigung vom CEO Srinivas, aber sonst habe ich noch nichts gefunden dazu. Barbara offensichtlich auch nicht. Und
also worauf die jetzt ihr Perplexity aufgebaut haben, es gibt mehrere Möglichkeiten, worauf sie aufgesetzt haben. Die Vermutung ist, dass sie das DeepSeek A1 genommen haben und weiterentwickelt haben. Das würde unter vielen Aspekten Sinn machen. Es kann aber auch eins sein, dass sie auf OpenAI aufgesetzt haben oder auf Google. No clue, ich kann es euch nicht sagen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie jetzt komplett selbst was gebaut haben, aber irgendwas werden sie weiterentwickelt haben.
Okay, jetzt ist das ja so, wenn wir mal kurz einfach drüber sprechen vielleicht, was da passiert im Hintergrund. Ich gebe meinen Prompt ein und dann taucht das Ding ja ab. Das ist ein bisschen anders wie bei der normalen Konversation mit so einem LLM. Wenn ich da aus der Konversation rausgehe, bricht er ja in der Regel ab und produziert nicht weiter. Hier produzieren sie aber alle, vermute ich mal,
ja, alle
weiter und präsentieren dir dann irgendwann das fertige Ergebnis. Wenn man da sitzt und dieser Funktion dabei zuschaut, wie sie arbeitet, dann tut sie etwas, was so aussieht, als würde sie denken. Also sie emuliert quasi die menschliche Recherche und offenbart etwas, was aussieht wie ein Gedankenprozess. Was passiert da jetzt eigentlich tatsächlich im Background?
Im Backend passiert, und das muss man ein bisschen auseinanderhalten, all das, was nach vorne raus kommuniziert wird, würde ich ein bisschen als heikel definieren. Kommen wir nochmal in einer anderen Folge drauf. Aber vorne nach außen wird was kommuniziert, was das Ding gerade tut. Was es sicher im Hintergrund tut, wissen wir. Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Du gibst deinen Input ein, mach mir einen Report zu XY, also Recherche und Reports erstellen ist halt so ein Standard-Use-Case mit den Dingern. Geht aber auch natürlich für Code oder harte Probleme. Und dann nimmt es diesen Input und baut aus dem Input zusammen mit deinem, was du auch sonst noch da in den Prompt oder Kontext reingegeben hast, legt es eben los, macht eine erste Iteration. Basierend auf dieser ersten Iteration versucht es quasi gegenzuchecken, darauf aufzusetzen, und das macht es in mehreren Iterationsläufen, bis das Ding irgendwie entweder entschieden hat, ich habe genügend Läufe durch, ich bin happy genug, es hat meine eigenen Qualitätsstandards erfüllt. Da wird es jetzt, ihr merkt schon, ein bisschen nebulös. Und dann hast du irgendwann diesen Output. Aber was sicherlich im Hintergrund passiert, ist, wie gesagt, dieser iterative Prozess, bis du dann deinen Output hast. Ob jetzt die Ausgabe nach vorne wirklich repräsentiert, was im Hintergrund gerade abläuft. Und Achtung, das ist keine Unterstellung, dass die da irgendwas erzählen, sondern wir wissen, dass LLMs auch in der Frontausgabe uns gerne mal einen vom Horst erzählen, nennt sich Halluzination. Das kann auch da der Fall sein, aber wie gesagt, im Hintergrund passiert ein iterativer Prozess, basierend auf eben, wie gesagt, Chain-of-Thought-Ideen, Reasoning-Geschichten, Reinforcement-Learning in iterativer Nummer. Der nächste Output wird zum nächsten Input und so weiter, und dann hast du irgendwann dein Ergebnis. Und wie gesagt, das mit der Variante zusammen mit echten Webquellen oder ohne, das hängt dann auf, was du gerade, ob du Reasoning pur nutzt oder eben eins der sogenannten Research-Modelle, wo die Suchfunktionalität eingebaut ist.
Okay, spannend. Jetzt funktioniert das ja nicht wie üblich. Man muss da schon ein bisschen drauf achten, was man dem Feature für einen Auftrag gibt und wie man den formuliert. Worauf soll man denn da achten? Also ich hab das mal versucht zu beschreiben, so wie es bei mir gut funktioniert hat. Das war, der erste Punkt war, ich gebe ihm ein Ziel vor. Ich sage, was ich nicht genau wissen möchte, und definiere den Output irgendwie. Das heißt, ich sage, was erwarte ich zurück, was soll zurückkommen. Dann baue ich ein paar Guardrails ein. Also ich habe ihm vorsichtshalber, da ich erfahrungsgemäß weiß, dass auch ein Reasoning-Modell vor sich hin halluzinieren kann, gesagt, so prüf bitte, ob das, was da von dir wieder zurückgegeben wird, auch tatsächlich meinen Anforderungen entspricht, ob es existiert. Also ich hatte reingegeben, ich habe so getan, als wäre ich ein CMO von einer Kosmetikmarke und er sollte für mich meine Marktforschung machen, und habe dann gesagt, so zeig mir mal irgendwie so ein paar Best Practices von ein paar Marken, und gesagt, so pass bitte auf, dass es die Marken wirklich gibt, dass die wirklich aus dem Kosmetikbereich sind und dass es auch wirklich Best Practices sind und nicht irgendein Nonsens. Und dann habe ich ihm einen Kontext mitgegeben, habe gesagt, so wer bin ich eben, CMO einer Kosmetikmarke, bla bla bla, was will ich, will ein Produkt launchen für XY, für Zielgruppe junge Leute, tralala. Das ist mein Kontext, und das war dann so mein Prompt. Ich habe da auch mal ein bisschen rumgespielt und habe da mehr Kontext, mal ein bisschen mehr, mal seitenweise Kontext reingekippt, und hatte zum Schluss das Gefühl, je mehr Kontext ich den Dingen gebe, desto mehr Bullshit produziert ist. Wie siehst du das?
Grundsätzlich müssen Reasoning-Modelle mit oder ohne Search-Funktion anders gepromptet werden als klassische LLMs. Beim LLM, klassischen Prompting, könnt ihr wirklich, da seid ihr der Control-Freak, so bilde ich auch alle aus, wirklich, dem Prompt ist euer Kontrollinstrument, also echt gutes Prompt-Engineering ist key. Prompt-Engineering aber in Reasoning-Modellen funktioniert ganz anders. Übrigens für die Deutschsprachigen, hier, wir sprechen ja Deutsch, eine der größten Herausforderungen, ich muss Resultat prompten, das heißt, ich muss vorgeben, was das Ergebnis ist. Das ist für unser deutsches Gehirn manchmal ein bisschen komplexer, also vielleicht lasst ein anderes LLM euch helfen, das Resultat zu definieren, was ihr gerne hättet. Role-Prompting, also ich meine nicht, dass es eh grundsätzlich angezündet ist, aber das hat überhaupt gar nichts. Also, dass du ein CMO bist, ist eigentlich komplett, also das CMO-Role ist völlig irrelevant. Es muss alles aufs Resultat zugegriffen sein. Also das Ergebnis von mir ist eine Marktforschung für Kosmetikmarken in was auch immer, deutschsprachigen Bereich mit Zielgruppenarzt irgendwas. Das muss da rein. Guardrails ist auf jeden Fall richtig, denn Guardrails ist weniger, also ja, du kannst sagen, die Quellen und die Marken müssen existieren. Ja, das ist ein Teil der Guardrails, aber das Wichtigere ist auch zum Beispiel einzuschränken, quasi die Guardrails sind andersrum als beim Positivprompten der LLMs, wo ich nicht wirklich gut mit Guardrails arbeiten kann, weil dann denkt es nicht an den rosa Elefanten, das läuft dann genauso, wie wir uns das vorstellen. In dem Fall schränken wir mit Guardrails den, insbesondere den Reasoning und den Rechercheraum ein, dass es sich auf etwas funktioniert. Bleiben wir bei deinem Kosmetikmarken, Beispiel von mir aus, für deutschsprachige, also kann in Deutschland erworben werden. Weil nicht jede Kosmetikmarke kannst du trivial in Deutschland zum Beispiel kaufen, wenn es dir jetzt da zig Marken anbietet, die nur im Sephora USA irgendwie drin sind und ich in Deutschland gar nicht bestellen könnte, dann wäre das ja als CMO total hinzubacken, als Marktrecherche-Report. Das heißt, Guardrails sind die Dinge, wo es nicht hin soll. Das funktioniert bei Reasoning-Modellen sehr, sehr sauber. Das wissen wir auch aus Custom-GPTs bauen und auch grundsätzlich Chain-of-Thought-Prompting, dass man so mit dem Nicht da stärker arbeiten kann. Und Kontext ist so ein bisschen, Kontext macht nur in den Reasoning-Modellen Sinn, aber selten in den Research-Sachen. Also da müsst ihr quasi wieder so ein bisschen gucken, was ich jetzt nutze. Kontext im Reasoning-Modell, ja. Im Research geht es ja eigentlich genau darum, Quellen zu finden, die du davor noch nicht kanntest. Da macht also die Idee des Kontext gar keinen Sinn. Noch dazu, was ich ja gerade schon geklärt habe, jeder neue Output wird wieder zu einem Input. Das heißt, du bläst die Token-Funktion und damit das Context-Window. Das heißt, irgendwann ist das Ding am Ende und dann fabuliert es oder halluziniert es nur noch vor sich her. Das heißt, in einem Reasoning-Modell macht Kontext dazu liefern häufig Sinn. In einem Research-Modell, ja, du sollst ja recherchieren, meistens nicht, es sei denn, du kommst auf die Idee, Research als Quellenvalidierung, ob das jetzt irgendwie der Stein der Weisen ist, to be discussed, zu benutzen. Aber das sind die zwei unterschiedlichen Sachen. Reasoning-Modelle mit Kontext. Research macht Kontext eigentlich wenig Sinn. Es gilt wie immer, nutzt Fachsprache. Das funktioniert in LLMs und in Reasoning- und Research-Modellen.
Ein wichtiger Punkt, dieses Expert-Role-Prompting ist relativer Nonsens, weil das LLM nichts damit anfangen kann, sondern man muss quasi die Fachterminologie recherchieren, die für diesen Anwendungsfall geeignet ist und dann den Prompt in dieser Fachterminologie erstellen, um das LLM auf den richtigen Pfad zu schicken. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Das hast du richtig geschickt, quasi auf die sogenannten Pferde und Nodes, wo das Wissen hinterlegt ist. Und das funktioniert natürlich in einem LLM durch Sprache. Und je mehr die Sprache des Fachbereiches spricht, umso mehr kriegst du quasi, könnt ihr euch vorstellen, wie so Push, der in diese Richtung reingeht. Und das sollte man grundsätzlich immer nutzen. Genau, deswegen, wenn ihr quasi in Code sprecht, dann wird es auch eher in Code antworten, als wenn ihr es nicht tut.
Okay, was mir jetzt gerade einfällt, ich arbeite bei Claude beispielsweise relativ viel mit Projekten. Habe da zum Beispiel für meinen Newsletter so einen Projektraum aufgebaut, wo ich eben x Dutzend Redaktionsrichtlinien geschrieben habe, so für jedes Format, das ich habe, plus so ein paar generelle Vorgaben, sprachliche Vorgaben für das Formulieren, Zielgruppenformulierungen etc. pp. Das ist ja auch Kontext, wenn ich das jetzt mal so laienhaft ausdrücken kann. Und wenn ich dann mit einem normalen LLM, also mit Claude drin arbeite, dann verbessert das den Output schon extrem. Das, was da rauskommt, ist Welten von dem entfernt, was ich mit einem normalen Prompt, wo ich einfach nur so den Stuff in die LLM-Kippe rauskriege. Wie ist denn das jetzt mit Deep Research? Also wenn ich jetzt quasi in dieses Ding reingehen würde und würde sagen, ich mache jetzt so einen einfachen Deep Research Reasoning Prompt, schieße den ab und hofft dann, dass Magic, mein Kontext, den ich da an der Seite rangefüttert habe, das den Output noch irgendwie verbessert.
Nein. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Der Kontext, der in Reasoning- und Research-Modelle rein muss, ist nicht sprachlicher Natur, sondern fachlicher Natur zurück zu die Dinger sollen. Die meisten verstehen die Reasoning- und Research-Modelle völlig falsch. Die benutzen die wie LLMs, was du völlig recht hast. In den LLM gibst du deine Style-Instructions, sonst irgendwas mit dazu. AI kann nur in kleinen Aufgaben denken und in spezialisierten Aufgaben. Wir kommen dann in der nächsten Folge nochmal auf meinen berühmt-berüchtigten Problem-Data-Model-Match hinaus. Ihr kommt mir da nicht aus. Grundsätzlich ist es aber so, also in einem Reasoning oder einem Research-Modell hat die sprachliche Konstruktion, gebe ich ihm vor, indem ich sage, was ich will, von mir ist ein Research-Paper zu konstruieren. Aber das hat er ansonsten, wenn das von mir ist, über Data Science oder sonst was geht, dann gibst du fachlichen Zusatzinput, dass du von mir aus in, keine Ahnung, RNNs oder eine Fourier-Transformation oder was euch da gerade interessiert, Mathebegriffe, quasi vertiefen und recherchieren soll. Da hat sprachliche Konstruktion gar nichts, aber auch gar nichts drin zu suchen. Dadurch, dass du den Output definierst, gibst du eine sprachliche Konstruktion vor. Realistisch, wenn du das Ding fertig hast und sagst, das Ding ist validiert, ich finde es auch schick, dann würdest du sprachlich anpassen können. Aber das da rein, das hat da nichts zu suchen. Weil du damit im Prinzip eigentlich die Fähigkeiten, die so ein Chain of Thought bzw. ein Reasoning hat, nämlich der Fokus auf dem, ich nenne das jetzt einfach mal Denken, ob das jetzt Denken ist oder nicht, da sollen sich andere Leute drüber rumärgern. Unser Prozess, stellt euch vor, ihr seid Nerd. Ich darf nie in Matheformeln sprechen. Warum? Weil mich keiner versteht. Wenn ich meinen Research aber mache, dann denke ich in Matheformeln. Es muss aber außer mir auch niemand verstehen. Und so müsst ihr Research eigentlich verstehen. Ihr seid noch auf der Stufe, dass es nur für you yourself and me oder sowas, also me, myself and I ist, so ist die Aussage richtig. Und dann würde ich erstes in sprachliche Qualitäten übersetzen. Die Modelle machen es natürlich relativ schick, weil das alles irgendwie immer nachvollziehbar klingt, aber das hat da eigentlich nichts zu suchen.
Okay, ich meine, du hast vorhin schon mal gesagt, dass der Kontext da nichts zu tun hat. Ich frage es jetzt aber ganz persistent trotzdem nochmal. Wenn ich jetzt alle sprachlichen Vorgaben und strukturellen Vorgaben aus so einem Projektraum entferne und packe quasi nur fachlichen Kontext dazu, also wenn ich jetzt sage, ich beschreibe mein Unternehmen, ich beschreibe meine Werbekampagne, um jetzt zu diesem Kosmetik-Fuzzi wieder zurückzukommen, zu diesem hypothetischen, und packe dann vielleicht noch die Werbekampagne rein, packe Produktinformationen zu dem Produkt mit rein, gäbe das dann irgendwas?
Würde Sinn machen. Wie gesagt, fachlicher Kontext für das Research-Projekt macht Sinn. Achtung, wie gesagt, es kann immer noch in Limitierung im Token-Context-Window hineinlaufen. Also wenn die Token alle sind es halt alle. Das ist eine Herausforderung. Das ist einfach so. Aber grundsätzlich ist es fachlicher Zusatzinput, nicht sprachlicher Zusatzinput. Es sei natürlich, er schreibt über Sprache. Ja, bitte. Aber ansonsten muss ins Reasoning-Modell fachlicher Kontext dazu. Weil du ja dein Research vertiefen möchtest, nicht deine Sprache über das Research, wenn das so ein bisschen Sinn gibt. Ist das nachvollziehbar?
Jetzt muss man doch mal kurz das Mikrofon stumm schalten, weil jetzt kam nach der Katze dann das Kind. Also ihr kriegt so tröpfchenweise kleine Persönlichkeiten.
Wir schneiden es nach alles raus, wir werden es rausfinden.
Genau, wir schneiden das alles raus oder wir machen irgendwann so ein
Best-of.
Genau, so ein Best-of oder Bullshit-Bingo, wo du dann alle persönlichen Informationen abhaken kannst und wenn du alle zusammen hast, kriegst du einen Kugelschreiber.
Genau.
Gigantisch. Okay, super. Ich glaube, das habe ich verstanden und unsere ZuhörerInnen und unsere ZuschauerInnen hoffentlich auch. An dieser Stelle würde normalerweise jetzt das Paper der Woche kommen, oder?
Ja. Ja. Also wir haben uns ja so einen Ablauf für unseren Podcast überlegt, der ja noch sehr frisch ist und ihr merkt euch, wir grooven noch so ein bisschen ein und wir müssen noch gucken, dass wir alles immer sortiert halten. Aber wir möchten euch quasi hier an dieser Stelle eigentlich ein Paper der Woche vorstellen. Das haben wir jetzt hier noch nicht gemacht, weil wir dachten, wir nerden heute wahrscheinlich schon genügend aus mit diesem ganzen Reasoning-Gedönse und sonst irgendwas. Genau, grundsätzlich Paper der Woche. Wir suchen irgendwas Schickes raus, was irgendwie gerade diskutiert wird. Übrigens auch hier zurück, wenn ihr ein schickes Paper gesehen habt, was an der Kategorie reinpasst. Ihr merkt schon, das mit interaktiv nehmen wir hier sehr ernst. Dann können wir auch das gerne mal aufnehmen. Ansonsten gibt es definitiv ein Paper der Woche. Aus irgendeinem Bereich, wo irgendwas Spannendes passiert ist, was in diese ganze Gen-AI-Diskussion im Zweifelsfall gut reinpasst.
So werden wir das zukünftig machen. Aber was wir noch zum Abschluss tun wollen, ist quasi unsere letzte Kategorie, wo wir so ein bisschen auf aktuelles KI-Geschehen gucken, so die KI-News der Woche in Anführungszeichen. Was gerade passiert ist, der oberste Freund der Demokratie, unser Freund und Kupferstecher Elon Musk, bei der Anmoderation weiß wahrscheinlich jeder schon, von wem die Rede ist, hat Grok 3 released. Also das ist kein T mit rum, so viel weiß ich schon mal.
Hawk 3 ist einfach das neueste Modell, was aus xAI, das ist die Company, die Allen da verantwortet, gerade rausgebracht hat. Angeblich sollte es die smarteste AI der Welt sein. Na gut, ich kann es jetzt nicht selber testen, weil, ich habe noch nicht mal einen Zugang. Es ist so, dass natürlich andere Leute schon Zugang hatten und andere, er hat das ganz cool als Wipe-Check, der hat 2 Stunden damit rumgespielt. Also Hawk 3 ist raus. Sieht super solide aus. Wir haben vorhin schon den Gag gemacht und euch erklärt, das heißt da jetzt da nicht Deep Research, sondern Deep Search. Es sieht super, sieht sehr in Line aus mit dem, wie wir die ganzen Releases gerade kennen. Es wird irgendwie, performt sich an irgendeiner Benchmark mal wieder nach oben aus und sonst irgendwas. Ziemlich solide, was definitiv, und da muss man sagen, Chapeau, also da kann man bei allem, bei aller Problematik nicht ignorieren, in einer welcher Geschwindigkeit sie A, den Compute zusammengebaut und gekauft haben, also Chapeau, dass in dieser Geschwindigkeit in quasi, ich glaube, 130 Tagen oder sowas.
So was, haben die nicht ihren Compute auch gerade verdoppelt für das Ding, oder? Die waren
also deswegen, das war ja so dieser große Move, wo quasi Elon Musk auch nochmal eine Funding-Runde und dann ja in kürzester Zeit einen kompletten Compute-Data Center quasi nochmal hochgestampft hat, ist somewhere in the middle of nowhere, aus auf dem Boden, und das ist krass. Also ich meine, das ist wirklich, also wirklich, haben wir so davon noch nicht gesehen. Das ist ein super, nicht junges Team im Sinne von, ja, dass die meisten da jung sind, sondern auch, die sind noch nicht so lange an dem Thema dran. Die Firma ist ja noch gar nicht so alt. Und die sind von Grog 2 jetzt auf Grog 3 in wirklich ordentlich flotter Geschwindigkeit. Wir reden irgendwas um die 120, 90 Tage oder sonst irgendwas, weiß ja immer auch keiner so genau. Und das ist also, sorry, das ist definitiv beeindruckend, wenn man weiß, wie viel Arbeit da dahinter steckt, das in solchen Läufen zu rechnen, zu sonst irgendwas. Und so einen soliden Launch, so sieht es zumindest aus, soweit ich das hier aus der Zweit- und Drittmeinung extrahieren kann, sieht es echt solide aus. Und das ist schon definitiv beeindruckend, da sieht man, welche Geschwindigkeit da dahinter liegt, was echt krass ist. Aber wie gesagt, Grog ist da quasi frisch neu rausgekommen und werden wir bestimmt in Europa und in irgendwelchen weiteren Diskussionen bestimmt auch noch weitersehen.
Die News, über die wir sprechen wollten, ein neues Paper von DeepSeek ist, erlaube ich mir jetzt aber doch noch kurz eine Zwischenfrage, liebe Barbara. Der hat da jetzt ja ziemlich viel Compute draufgeschmissen, was jetzt für den Laien wieder so wirkt, als würde das dem alten Dogma folgen, je mehr Compute, desto besser. Jetzt habe ich aber ja bei DeepSeek das Gefühl gehabt, dass ich gerade gelernt habe, dass das nicht unbedingt so sein muss. Man kriegt auch mit weniger was zustande. Wie ordne ich denn das jetzt so in 1 bis 2 Sätzen ein?
Beides ist wahr. Also der Punkt ist, der US-amerikanische Weg ist gerade mehr hilft. Und das ist auch noch wahr. Wir sind noch lange nicht ausgereizt bei dem mehr hilft mehr. Auf der anderen Seite hat DeepSeek mit China gezeigt, ey, wenn wir es handwerklich sauber machen und einfach mal die handwerklichen Probleme angehen, dann holen wir auch extrem viel raus. Kombinierst du jetzt beide Ansätze, und das wird auch bei Grog sicherlich passiert sein, die haben sich sicherlich davon inspirieren lassen. Also ich meine, DeepSeek hat quasi sehr, sehr viel Paper dazu veröffentlicht, auch schon weit davor, als alle den DeepSeek-Hulk erlegen sind. Das ist genau der Punkt. Hast du quasi Brute Force mit Eleganz, denk, weiß ich nicht, an Kampfsport, keine Ahnung, Bruce Lee-Style, wenn du mehr Kampfsportarten kannst, dann bist du da halt besser für eine Extremsituation gerüstet. Oder wie heißt es jetzt? Hybrid Athletes heißt das, glaube ich. Jetzt habe ich gelernt irgendwie in irgendeinem Social Media. Aber das ist halt genau das. Wir sind nicht am Ende des Computes angelangt. Wir sind auf der anderen Seite aber noch lange nicht am Ende der Eleganz und der handwerklichen Sauberkeit. Und ja, deswegen ist es weiter eine Brute Force Compute Nummer, weil du brauchst einfach eine bestimmte Grundlage. Ansonsten läuft der Kladderadatsch nicht. Also ich kann halt nicht nur mit einem Golf bei der Formel 1 mitfahren. Das ist halt einfach ein Problem. Auf der anderen Seite, wenn ich mal weiß, wie ich die Dinger optimieren kann, dann kann ich halt auch, weiß ich nicht, aus einem Golf oder und aus einem Formel-1-Wagen extrem mehr rausholen. Und deswegen sind beide Aussagen wahr und beide auch noch eine ganze Zeit lang wahr. Wie es dann weitergehen wird, werden wir irgendwann schlauer sein.
Okay, also wir unterhalten uns in einer anderen Folge nochmal genauer über DeepSeek.
Ja, ja.
Und wenn da jetzt einfach irgendjemand daherkommt und sagt so, ach guck mal, das geht auch ohne, dann ist ja so das komplette Geschäftsmodell und alles echt extrem bedroht, weil das ja schon, also ist ja böse, ne? Also wenn irgendjemand kommt und sagt, ich mache das für keine Ahnung, ein Hundertstel des Preises, wie willst du dann noch rechtfertigen, da Tausende von Euro für Enterprise-Rüstung abzurufen? Das ist ja schon ein bisschen böse.
Das ist schon ein bisschen böse. Ich glaube, da sollten wir aber grundsätzlich nochmal über den Case sprechen. Wo liegt eigentlich Monetarisierung? Ist das realistisch, was die Investoren da jetzt ausgegeben haben? Und wie sieht es in der echten Industrieanwendung aus? Weil da sind die Perspektiven auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, eins, wenn ihr diese Folge hört, habt ihr jetzt schon festgestellt, wir müssen immer sehr pedantisch sein, dass unser Eichhörnchenhirn nicht abbiegt. Und zwei, sehr viele Dinge sind gleichzeitig wahr. Das ist ein sehr, sehr komplexes Fachgebiet, was wir hier abdecken. Und damit können teilweise mehrere Dinge gleichzeitig wahr sein. Und das ist, haben wir uns ja zusammengerottet, ein bisschen Einblick in diese Standpunkte, die alle gleichzeitig wahr sein können und sehr, sehr unterschiedlich in der Auswirkung sein können. Und das ist halt zum Beispiel bei dem Thema Monetarisierung, Investorinnen, Hype und sonst irgendwas nochmal eine ganz andere Hausnummer. Auch wie gesagt, gerade ist momentan sehr viel gleichzeitig wahr.
Ja, es ist wie immer im Leben. Komplexe Probleme erfordern komplexe Antworten. Wenn einfache Antworten kommen, ist grundsätzlich Misstrauen angebracht. Ja, die letzte News, über die wir noch sprechen wollten, und das ist schon so ein bisschen so die Einleitungsglocke für unseren nächsten Podcast, ist, Anthropic bastelt an etwas, in dem auch OpenAI herumbastelt, ein Hybridmodell. Kleiner Kontext aus meiner Sicht. Es gibt ja so unterschiedliche Modelle, ne, die für unterschiedliche Einsatzzwecke geeignet sind. Und wenn man dann diese Fensterchen aufmacht bei OpenAI und als Anwender sich fragt, jetzt habe ich hier eine Speisekarte, ich habe keine Ahnung, was ich auswählen soll. Und da kam man jetzt wohl auf die glorreiche Idee zu sagen, ich nehme dir die Entscheidung jetzt irgendwie ab. Ist das Gleiche? Also ist der Ansatz von Anthropic und von OpenAI, die beide in diese Richtung gehen, wobei wir noch nicht wissen, ob Anthropic das quasi einzig macht. Bei OpenAI hört sich so an, als wollten sie den Rest discontinuen und jedes zukünftige Modell, das kommt, ist nur noch Hybrid. Bei Anthropic wissen wir es nicht, da sind wir noch im Gerüchtestadium unterwegs.
Genau, also das nächste Schweinchen durchs Dorf ist, was GPT-5 quasi jetzt OpenAI gesagt hat, dass es eben irgendwie, die wählen dann aus, welches Modell zu deiner Frage passt. Anthropic hat in einem Interview bei TechCrunch Ähnliches gesagt, dass sie an einem Hybridmodell arbeiten, um diese Herausforderung dem Nutzenden abzunehmen, rauszufinden, welches Modell gut ist. Und ich kriege dann Schweißperlen auf der Stirn, graue Haare und könnte im Büro schreien, weil für mich als Profi-Anwender und damit für alle, die hier im Industriekontext unterwegs sind, ist es der Horror. Und das ist aber mit Hybridmodell aktuell gemeint, glauben wir. Also ihr merkt schon, ich bin da relativ pedantisch zwischen, was weiß ich oder was wissen wir und was nehmen wir an. In dem Fall ist zumindest das, was darüber gesprochen wird mit GPT-5 und so, genau in diese Richtung. Nix gewies, wars manet. Aber weil wir auch schon im Vorab diese Diskussion sehr unterschiedlich führen zwischen, wie sieht denn das eigentlich der Nutzende, also in dem Fall ist es quasi jetzt unser armer Jochen, der herhalten muss, und der Profi, der denkt so, bitte nicht, wir haben da ein grundsätzliches Missverständnis, dachten wir, das wäre eine schöne Anschlussfolge, euch quasi in dieser Diskussion mitzunehmen, wie wir zu so unterschiedlichen Standpunkten kommen und beim sehr lustigen Speisekartenbeispiel.
Genau, ja, ich glaube, damit sind wir auch schon ans Ende gekommen. Dann bleibt uns nur noch die eigentlich obligatorische Podcaster-Animations. Abonniert den Kanal, haut die Glocke, bimmel, bimmel, keine Ahnung, auf welcher Plattform ihr uns gerade anhört. Folgt uns gefälligst, Folgebefehl, weil es lohnt sich, uns zuzuhören. Vor allen Dingen der Barbara.
Ist ja schon eigentlich spannend. Wir bereiten diese Folgen übrigens Deep Dive vor, nur dass ihr mal eine Idee bekommt. Aber ja, folgt uns gerne, schreibt Fragen. Ihr merkt schon, wir bauen die Folgen ein bisschen aufeinander auf, um für euch so einen Serienaspekt reinzubekommen. Und ja, um wie chaotisch oder unchaotisch unsere Folgen in Zukunft sind, wie sehr sie geschnitten werden oder nicht, hängt so ein bisschen davon ab von eurem Feedback, ob ihr quasi die Off-Bytes alle drin haben wollt oder ob wir in Zukunft sagen, die Off-Bytes werden rausgenommen. Ansonsten ist der Podcast ein cooles Konstrukt. Wir machen den für euch. Jochen und ich können noch so nebenbei drüber schnacken. Also in dem Sinne, folgt uns auf allen möglichen und unmöglichen Kanälen. Wir freuen uns.
Genau. Und es wird, ergänzend füge ich das noch hinzu, ein Newsletter geben. Den könnt ihr auch abonnieren. Das ist quasi die Textspur zur Tonspur. Das Transkript ist da auch mit drin. In den Shownotes packen wir auch irgendwie Links zu Gedöns rein, über das wir gesprochen haben. Und ja, Das war's. Wir entlassen euch jetzt wieder zurück in den Alltag. Also in euren Alltag, nicht in unseren.
Bisschen was mitnehmen konntest, etwas unaufgeregter, differenzierter und vielleicht an mancher Stelle komplexer, aber wir hoffen, dass wir euch gut abholen können.
In diesem Sinne,
tschüss.
Genau und prosper.